Letzte Woche haben wir ja, ne, so kurz innegehalten, jetzt marschieren wir weiter. Und jetzt machen wir gleich einen Sprung nach Kapitel 4. Und zwar ziemlich an das Ende von Kapitel 4 bei Markus. Kapitel 4, Vers 35 bis 41. Aber bevor wir da hineinschauen, habe ich eine Frage. Wir schauen das Evangelium noch gleich ausgiebig an, gell? Aber bevor wir da reinschauen, eine Frage. Bist du eigentlich gläubig? Glaubst du eigentlich? Ne? Auf gut Deutsch, do you have faith? Glaubst du? Gell? Müssen wir jetzt gar nicht beantworten, einfach nur für dich in deinem Köpfchen, aber die Frage ist wichtig. Glaubst du? Okay. Vielleicht begegnen wir der Frage heute Abend nochmal. Und dann sind wir jetzt in Kapitel 4 und es beginnt in Vers 35. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, Schweig, sei still. Und der Wind legte sich. Und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen. Das Problem mit dieser Schriftstelle ist, dass wir es schon tausendmal gelesen oder gehört haben und deswegen immer schon wissen, was da drin steht und wir deswegen manche Sachen einfach nicht wirklich sehen. Aber deswegen schauen wir ja heute Abend hin. Das ganze Kapitel 4 ist ein Bericht, wie Jesus im Grunde den ganzen Tag lehrt. Kapitel 4 in Vers 1, ne, da sind so viele Leute, also ab ins Boot. Und dann sitzt er da und lehrt die Leute. Macht zwischendurch mal Pause, aber dann lehrt er sie wieder. Also den ganzen Tag spricht Jesus zu der Menge, zu dem Volk, zu ganz vielen. Und dann heißt es in Vers 34, das ist der Vers vor unserem Abschnitt heute Abend, okay? In Vers 34 heißt es, Jesus redete nur in Gleichnissen zu ihnen, nämlich zu der Menge. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Nur ganz schnell. Das Wort erklärte ist im Deutschen ein Imperfekt und das ist im Griechischen auch. Und im Griechischen ist das zumindest deutlich, das meint ein sich wiederholendes Geschehen, ein Geschehen, das angefangen ist, aber nicht aufhört. Das heißt, dieses Erklären, das ist etwas, was Jesus immer und immer wieder macht und nicht aufhört zu tun. Jesus also nicht, ne, so ein Lehrer, ich habe das jetzt einmal erklärt, entweder du hast es begriffen oder vergiss es. Nein, ich erkläre dir das gerne nochmal. Ich erkläre es dir auch ein drittes Mal, dann verstehst du es noch ein bisschen tiefer. Jesus erklärt und erklärt, aber nicht der Menschenmenge. Jesus erklärt es den Jüngern. Natürlich die spannende Frage, bin ich einer von denen, gell? Höre ich ihm eigentlich zu? Kann er mir überhaupt etwas erklären? Oder höre ich ihm gar nicht zu? Oder bete ich in so einem Wortschwall, dass er gar nicht dazwischen kommt? Schlage ich die Heilige Schrift überhaupt auf, dass er mir erklären kann? Und dann macht er das, als er mit ihnen allein ist. Also nicht auf dem Marktplatz. Aber er macht das gerne und er hört nicht auf, das zu tun, wenn die Jünger zu ihm kommen und ihm die Chance geben, ihnen das zu erklären. Also, Jesus den ganzen Tag gelehrt und dann zwischendurch einmal und am Ende wieder sitzt er mit seinen Jüngern zusammen und erklärt ihnen auch was. Jetzt hatten die Jünger also richtig viel gehört. Jetzt macht Jesus etwas Praktisches. Jesus hört also nicht auf zu lehren. Auch das, was wir gerade gelesen haben, auf dem See und Sturm und so weiter, ist eine Form des Lehrens. Jesus hat nicht nur eine Form zu lehren. Jesus versucht alle möglichen Arten und Weisen, wie er seine Jünger lehren kann. Und jetzt auf dem See lehrt er sie auch. Und zwar praktisch. Jetzt auf dem See wird angewandt. Da wird umgesetzt. Auf dem See, da schauen wir, was die Jünger alles verstanden haben oder nicht, wo sie stehen und wie es denen eigentlich wirklich geht. Und das, Jesus beginnt damit, ne, fertig mit Lehren, der sitzt noch im Boot und dann sagt er zu den Leuten, wir wollen jetzt an das andere Ufer hinüberfahren, also einmal quer über den See Genezareth. Im Deutschen heißt es hinüberfahren. Im Griechischen steht da eigentlich ein Hindurchfahren. Dann wirst du sagen, so ein Quatsch, ich fahre doch nicht durch einen See. Natürlich fahre ich über einen See. Ja, das stimmt. Aber in diesem Hindurchfahren, da leuchtet im Hintergrund schon so ganz sachte das Rote Meer auf, durch das die Israeliten hindurchgezogen sind. Gell, das, da kommen wir gleich noch drauf, aber das kommt schon von hinten so langsam angerauscht und wir, ne, haben es im Grunde auch erwartet, dass natürlich ganz viele Anspielungen und Bezüge auf was vorher geschehen ist, in dieser wunderbaren Geschichte auf dem See sichtbar werden, stattfinden. Gell? Es ist also, und das ist wichtig für uns heute, es ist nicht einfach nur ein Sturm, der geschieht. Und dann Jesus und die Jünger irgendwie versuchen, da rauszukommen. Sondern es ist ein Moment, wo Jesus die Jünger lehrt und formt. Er ist mit ihnen unterwegs, er macht etwas mit ihnen zusammen und dabei lehrt er sie und formt. Das heißt, Jesus lehrt nicht nur mit Worten und Predigten und ganz tollen Sprüchen, sondern Jesus lehrt auch praktisch. Und wenn er sagt, lasst uns, wir wollen hinüberfahren ans andere Ufer, dann ist das andere Ufer nicht einfach nur eine geografische Wirklichkeit. Sondern das andere Ufer, das meint dann auch tatsächlich so etwas wie einen Durchbruch zu etwas Neuem. Ein Durchbruch zu etwas anderem. Ein Durchbruch heraus aus etwas und hinein in etwas anderes. Das andere Ufer, wirklich anders? Und dann kommt die erste Frage für uns heute zum Mitnehmen, gell? Bin ich bereit, mit Jesus zu einem neuen Ufer aufzubrechen? Gell? Oder sage ich, Mensch, ich bleib lieber hier, ich warte, bis ihr wieder zurückkommt. Gell? Bin ich bereit, mit Jesus aufzubrechen zu einem anderen, zu einem neuen Ufer? Und zu diesem Aufbruch, ganz nebenbei, gibt es keine Altersbeschränkung.
Okay. Das ist auch nicht geografisch, oder?
Nein. Also nee, das zum anderen Ufer, Patricia sagt das nochmal, ist nicht geografisch gemeint, gell? Also für die Jungs damals war das geografisch, aber heute sehen wir es ein bisschen, denke ich, breiter. Dann haben die Jünger es auf einmal richtig eilig. Jesus sagt, hör mal, lass uns an andere Ufer fahren. Und sie schicken die Leute weg und fuhren mit ihm im Boot, in dem er saß, weg. Also nicht nochmal eben kurz an Land gehen, an Ufer gehen, noch ein bisschen was packen, vielleicht was zu essen mitnehmen, gell? Langer Weg über den See. Nein, sofort los. Warum? Weil die Fischer natürlich wussten, dass nachts auf dem See dann und wann mal so Wirbelstürme stattfinden. Und deswegen heißt es da, fuhren sie mit ihm in dem Boot, in dem er saß, wie er da saß, nicht mehr nochmal wechseln, gleich, wenn du uns anrufen willst, dann jetzt sofort los, gell? Weil da kommen Stürme auf. Jetzt die Sache mit dem Sturm. Das ist der See Genezareth, das ist nicht der Atlantik. Ja, da müssen wir also auch die Kirche schon im Dorf lassen. Also ihr müsst jetzt nicht gleich irgendwie die Titanic sehen oder irgendwelche Wellenbrecher und ist der See Genezareth, okay, das ist nicht die Atlantikküste. Aber trotzdem entstehen nachts aus irgendwelchen thermischen und was weiß ich welchen Gründen Wirbelstürme und zwar ziemlich plötzlich und die sind auch ziemlich heftig und die sind tatsächlich auch lebensbedrohlich. Aber nicht, weil sie so groß wären wie im Atlantik oder sonst in so einem großen Ozean, sondern weil die Boote, die drauf fahren, flach sind und eigentlich klein. Das sind keine Hochseedampfer. Das sind Fischerboote. Und du glaubst es nicht, ich glaube 1986 haben die tatsächlich im See Genezareth so ein Boot gefunden. Weil der auf einmal so fürchterlich niedrigen Wasserstand hatte, dass da so Dinger rausstanden aus dem Wasser. Und das Boot ist, du glaubst es nicht, 2000 Jahre alt. Deswegen, wenn du im Internet guckst, Boot zur Zeit Jesu, peng, bist du da und siehst das Boot. Gell? Das haben sie ausgestellt, lange gebastelt, bis sie raus hatten und dann das hergerichtet und wie auch immer. Ist ganz spannend, mal anzuschauen. Dieses Boot ist ungefähr 8 Meter lang und 2,30 Meter breit. 8 Meter lang und 2,30 Meter breit. Da gehen wohl so 10 Leute rein. Bei Jesus im Boot, bei uns auf dem See hier, 13. Ne, die 12 und Jesus. Das heißt, 13 gestandene Männer. Das Boot, das war sowieso an den Seiten nicht so fürchterlich hoch, also liegt das schon ganz gut im Wasser. Und wenn dann so ein paar Wellen kommen, dann dauert das nicht lange, bis das über den Rand und dann ins Boot reinschwappt. Also, in diesem Boot Wirbelsturm. Genau wie erwartet. Das Wasser kommt ins Boot und Jesus schläft. Nicht irgendwo, sondern Jesus schläft hinten im Boot. Hinten im Boot ist der Platz von dem Steuermann, weil da eben dieses Ruder ist. Ne, das ist Steuer. Da schläft Jesus. Nun könnte man natürlich denken, na gut, Mensch, den ganzen Tag gepredigt, natürlich ist der kaputt. Ja, wahrscheinlich. Aber dass Jesus da schläft, ist nicht nur ein Ausdruck von seiner Müdigkeit, sondern Jesus schläft ist zunächst einmal auch ein enormer Kontrast zu den Jüngern. Die Jünger stehen da in dem Boot und haben richtig Angst, zittern, Furcht, boah, Sturm, Wellen, Boot geht unter. Und der andere, Jesus, tiefenentspannt, mitten im Sturm, liegt in dem Boot, Füße werden nass, Knie werden nass und Jesus schläft. Nicht nur, weil er so kaputt ist, sondern ganz wesentlich, weil es ein Ausdruck ganz tiefen Vertrauens ist. In der Heiligen Schrift ist dieser Schlaf Ausdruck von ganz tiefem Vertrauen. Im Psalm 4, in Vers 9 heißt es, in Frieden lege ich mich nieder und schlafe, denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen. Ja, und Jesus schlafend im Boot ist so ein Bild dafür. Ein anderes Bild, gell, das habt ihr vor Augen, wenn ich es lese, gell, im Psalm 131, in Vers 2, da heißt es, vielmehr habe ich besänftigt, habe zur Ruhe gebracht meine Seele, wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, wie das gestillte Kind, so ist meine Seele in mir. Ja, das ist so. Und Jesus liegt da, Sturm oder nicht, in Ruhe. Irgendwann mal im Matthäus-Evangelium sagt Jesus, komm zu mir, gell, die ihr Stress habt und alles wackelt, lernt von mir und sagt er, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Diese Ruhe, die wir jetzt bei Jesus in dem Boot sehen, sagt er, wenn du zu mir kommst, gell, ich zeig dir, wie das geht. Du wirst Ruhe finden für deine Seele. Ganz nebenbei, gell, Jesus schläft da in dem Boot und es hat schon mal einen gegeben, der auch im Boot geschlafen hat. Der Prophet Jona. Das ist auch ein Sturm und der Prophet Jona schläft im Boot. Ganz unten, dann kommen sie und wecken ihn und dann wird Jona geopfert und Jesus wird dann später auch mal geopfert. Gell? Das sind so Einklänge, die sieht man fast eigentlich von alleine. Nur jetzt ist also Sturm und alles wackelt, Jesus schläft, also treffen die Jünger eine Entscheidung, wichtige Entscheidung, wir wecken Jesus auf. Wir können den nicht einfach schlafen lassen, gell? Mal gucken und dann wecken die den aber nicht nur auf, sondern machen gleich eine ordentliche Ansage. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Sag mal, sind wir dir völlig egal? Oder sind wir einfach nicht wichtig genug? Warum kümmerst du dich eigentlich nicht? Also das ist schon eine sehr dreiste Ansage. Gell? Also ein paar echt ganz tolle Sachen, denen erzählt den ganzen Tag. Jetzt legt er da, die wecken dir nicht einfach, sagen, geben ihm gleich so eine Zigarre. Hör mal, Alter, so nicht, gell? Du musst dir auch mal... Und Jesus geht darauf gar nicht ein. Na, man könnte ja sich vorstellen, ich sage, hör mal, was wollt ihr denn? Was ist mit euch los? Nee, Jesus sagt gar nichts. Das ist offensichtlich okay für Jesus, dass die Jünger ihn so anpfeifen. Auf jeden Fall sagt er nichts dazu, gar nichts. Jesus steht auf und das haben wir jetzt langsam drauf bei Markus. Gell? Wenn Jesus aufsteht, dann meint das nicht einfach nur, er hat sich jetzt von seinem Sitz erhoben, sondern Jesus steht auf, da klingt schon deutlich, die Auferstehung an. Gell, das ist doch ein langer Weg bis hin, aber im Evangelium sind das schon Anklänge auf den Auferstandenen. Jesus steht auf, und das müssen wir sehen, wir sehen das auch, dass sich durch das Markus-Evangelium, lang durchs Evangelium, dieser Kampf zieht, Gut gegen Böse. Jesus und der Teufel. Das ist präsent überall. Gleich am Anfang haben wir lange darüber gesprochen, gell? Als er den von einem unreinen Geist Besessenen befreit, macht er gleich am Anfang deutlich, wer hier das Sagen hat. Und immer wieder sehen wir, wie Jesus eben diese Erlösung, diese Befreiung, diese Heilung und all das durchs Evangelium zieht und dem Feind, dem Teufel, das Reich plündert. Also mitten im Sturm gerade aufgeweckt und jetzt steht Jesus auf und Jesus droht dem Sturm. Zuerst dem Sturm, weil der Sturm die Ursache für die Wellen ist. Gell, die Wellen sind eigentlich relativ unschuldig, der Sturm hat sie aufgerührt. Also steht Jesus auf und er droht dem Sturm und dann verpasst er dem See einen Maulkorb. Sei still. Und wenn du diese paar Worte anschaust, erinnert uns das ein bisschen an die Begebenheit in der Synagoge. Es ist ein bisschen wie so eine Befreiung von dem unreinen Geist. Dass Jesus aufsteht und er spricht den Wind an, er spricht den Sturm an und dann spricht er noch die Wellen an oder den See. Und als ist wie so eine Machtansage, wie damals in der Synagoge. Und dann tritt völlige Stille ein, heißt es da. Also wird so alles am Dosen, Jesus wacht auf, Jesus steht auf, droht Sturm und See und jetzt tritt eine völlige Stille ein. Diese völlige Stille, das ist aber nicht einfach nur, dass er jetzt kein Krach mehr ist und kein Tosen, sondern das ist die Stille der Gegenwart Gottes. Das ist nicht eine Stille von Abwesenheit, von Krach, sondern es ist eine Stille von Anwesenheit Gottes. Hier wird Gott gegenwärtig in einer ganz dichten und besonderen Art und Weise. Hier leuchtet Gott in seiner Souveränität und in seiner Herrlichkeit auf. Das ist fast wie eine Theophanie, wie eine Gotteserscheinung. Ja, wir lesen in der Regel einfach schnell drüber weg und deswegen verpassen wir das. Aber diese große Stille ist nicht einfach nur so eine Akustikbeschreibung, sondern da passiert etwas Wesentliches. Und dann kommt schon dieser wunderbare Satz. Warum? Jetzt in der Stille, gell? In dieser Stille, da stellt Jesus diese Frage. In dieser Stille, in der Gegenwart Gottes, da stellt Jesus diese Frage. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Schau, Jesus, er hilft an diesem Abend nicht einfach nur den Jüngern durch den Sturm, sondern Jesus versucht sie etwas zu lehren. Jesus ist nicht einfach nur der Starke, der da ist, okay, ich helfe dir da durch, sondern in dem Sturm möchte er die Jünger etwas lehren. Und es ist noch eine Frage für uns zum mit nach Hause nehmen. Möchte ich als Jünger von ihm lernen und geformt werden? Oder möchte ich lieber, dass er mir nur durch den Sturm hilft? Und das sind zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Wir sind in irgendeiner schwierigen Situation. Mensch, Herr, hilf mir hier raus, Herr, hilf mir hier raus, hilf mir hier raus. Und das ist unser ganzes Wollen, aus dieser Situation rauszukommen. Wahrscheinlich auch von den Jüngern in dem Boot. Aber Jesus sagt, schau mal, ich möchte dir genau an dieser Stelle etwas zeigen. Ich möchte dich durch den Sturm, mit dem Sturm formen. Ich möchte dir helfen, etwas zu entdecken, etwas zu sehen. Warum habt ihr solche Angst? Das Wort, das der Markus hier benutzt, ist ein Adjektiv, aber ist auch egal. Ängstlich, ja, verzagt, mutlos. Das beschreibt das, gell? Also es ist nicht nur die pralle Angst. Ist dieses, wo der Stecker gezogen ist, gell? Du hast keinen Mut mehr. Deine Kräfte verlassen dich. Du bist verzagt, nicht mehr so die Kraft nach vorne. So dieses ganze Paket, gell? Was man dann hier mit dem Wort Angst so übersetzt. Und die Jungs in dem Boot, da sind ein paar ganz erfahrene Fischer dabei. Und ein paar von denen jetzt auch nicht so erfahrene Fischer, ne, vielleicht, weiß ich, nicht so oft auf dem See unterwegs. Aber sie alle haben Angst vor dem Untergang. Sie haben Angst vor dem Schiffbruch. Und es beginnt mit einem Schrecken, aber es entwickelt sich zu einer ganz soliden Angst. Diese Angst, sie hat zwei gravierende Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, Angst vergrößert unsere Feinde. Angst lässt unsere Feinde noch größer erscheinen. Die Angst macht aus unseren Feinden unbesiegbare Riesen. Und deswegen gehört dann zur Angst auch dieses mutlos und verzagt sein. Das ist ein Effekt von Angst. Sie vergrößert unsere Feinde. Sie lässt sie aussehen wie unbesiegbare Riesen. Die zweite Konsequenz ist, dass wir durch die Angst Kraft und Mut zum Kämpfen verlieren. Wir haben die Schlacht schon verloren, bevor sie beginnt. Angst raubt uns Kraft und Mut zu kämpfen. Dann haben sich irgendwelche sehr schlauen Leute hingesetzt, also Psychologen, gell? Und die haben dann die wesentlichen Ängste der Menschen zusammengefasst. Das ist praktisch, weil das ist überschaubar. Die haben so in Kategorien irgendwie eingeordnet. Und ich denke, das hilft uns heute Abend ein bisschen, dass wir ein bisschen entdecken, was in uns vielleicht da ist. Das erste ist Angst vor der Zukunft. Dazu gehören auch die Angst vor Veränderungen und die Unsicherheit darüber, was wohl kommen könnte, was wohl passieren könnte. Das ist die Angst vor der Zukunft. Eine zweite Angst ist die Angst vor wirtschaftlichem oder emotionalem Versagen. Das ist ja also irgendwie mit meiner Arbeit, mit meinem Verdienst, mit meinem Auskommen, mit was ich habe oder wie ich mit anderen umgehe, das emotionale Versagen, wer ich denn so bin, wie ich mich denn so aufführe, ob ich mal ausraste oder was weiß ich denn. Dazu gehört auch die Angst vor dem Verlust des Ansehens. Was denn, wenn die anderen jetzt über mich denken, dass ich irgendwas. Unser Ansehen ist uns wichtig. Gell? Und darum haben wir Angst davor, es zu verlieren. Die dritte Angst ist die Angst vor Einsamkeit. Die Angst davor, verlassen zu sein oder sogar vergessen zu sein. Die Angst davor, dass sich keiner mehr an uns erinnert. Die Angst davor, vielleicht sogar ignoriert zu werden. Zum Grunde die Angst davor, einfach allein zu sein. Die vierte Angst ist Angst vor Schmerzen. Angst vor chronischem Leiden. Angst vor unheilbaren Krankheiten. Angst davor, lange zu leiden. Fünfte in der Liste ist die Angst vor dem Tod. Entweder vor dem persönlichen Tod oder vor dem Tod von geliebten Menschen. Was in diese Angst mit hineinspielt, ist so eine Unsicherheit des Jenseits. Das ist so ein nebulöses, wer weiß schon genau, gell? Die sechste Angst ist die Angst vor Armut. Die Angst davor, an einen Punkt zu kommen, dass meine Grundbedürfnisse nicht mehr erfüllt werden. Oder die Angst davor, dass ich meinen Lebensstatus nicht halten kann. Oder dass ich Erreichtes verliere. Der siebte Punkt in der Angstliste ist erst ein bisschen komisch, gell? Ist Angst vor der Freiheit. Und was sie damit meinen ist, eine Unsicherheit, dass ich jetzt selber Entscheidungen treffen muss und dann auch die Konsequenzen dafür selber tragen muss. Manche machen das vielleicht gerne, manche haben viel lieber, wenn andere für sie entscheiden, und sie folgen dann. Es gibt tatsächlich eine Angst vor dieser Freiheit. Der letzte Punkt auf der Liste ist Angst davor, geliebt zu werden. Denkst du vielleicht, wie das denn? Naja, es gibt Leute, die haben irgendwann mal böse Verletzungen erlitten in diesem ganzen Liebesgeschehen, dass sie jetzt misstrauen, aber grundlegend, gell? Und Sie fürchten sich praktisch davor, dass jetzt nochmal irgend so etwas wie Liebe auf sie zukommt, weil sie gar nicht wüssten, wie sie damit umgehen sollten. Oder das kann man lange diskutieren, gell, ob nicht eventuell doch noch eins dazukommt oder nicht. Ich halte mich hier einfach mal an diese staunen Leute. Es geht jetzt auch nicht wirklich um die Anzahl, sondern einfach ein bisschen, dass man so ein bisschen das in Worte fasst, so ein bisschen konkret wird, gell? Das ist, weil sonst Angst, nur weiß ich jetzt auch nicht so genau, ja, wie ist denn damit und damit und damit, gell? Ja, vielleicht. Schau, es geht um Angst, nicht um das eigentliche Geschehen, gell? Weil es gibt Leute, die werden arm. Das passiert. Es gibt auch Leute, die werden krank. Richtig krank. Aber die Angst davor, das ist heute Abend unser Problem. Denn die Angst macht den Feind, also die Armut oder die Krankheit, zum Riesen. Die Angst lähmt uns. Die Angst nimmt uns Kraft und Mut zu kämpfen. Oder wenn da irgendeine Herausforderung ins Haus steht. Wenn ich dann Angst habe vor der Herausforderung, wird die Herausforderung noch viel größer und ist schon mal klar unüberwindlich. Gut, jetzt haben wir diesen kleinen Ausflug gehabt in, ne, die Kategorien von Angst. Aber was machen wir jetzt? Und was ist das, was Jesus seinen Jungs hier im Sturm beibringen will? Das erste ist, wenn wir Angst haben, nicht gegen die Angst kämpfen. Das macht sie nur noch stärker. Nicht gegen die Angst ankämpfen. Es macht sie nur noch stärker. Jesus sagt nicht, nachdem der Sturm sich gelegt hat und alles still ist, sagt Jesus nicht, ihr sollt keine Angst haben. Jesus sagt auch nicht, Augen zu und durch. Jesus sagt auch nicht, tu einfach so, als wäre sie nicht da. Nein, Jesus fragt, warum hast du solche Angst? Und das ist keine rhetorische Frage. Jesus fragt wirklich, warum hast du solche Angst? Schau, Jesus ist ein großartiger Lehrer. Wir in unserem Denken und Schauen, Gucken, Verstehen, wir sind alle unglaublich reif, fortgeschritten, lebenserfahren. Gell? Und wir kommen so gut zurecht mit dem Hören von Vorträgen, Lesen von Büchern, was wir alles schon gelernt haben, was wir alles schon verstehen und was wir alles leben und praktizieren und so weiter. Gell? Wir sind eigentlich schon ziemlich toll. Aber, das wissen wir eigentlich, wir machen uns allzu oft selbst und anderen etwas vor. Manchmal sehen wir auch gar nicht, wo wir tatsächlich selber wirklich stehen. Und da nimmt Jesus uns mit ins Boot. Das Boot kann ganz vieles sein, gell? Das muss nicht immer so ein Holzboot auf irgendeinem See sein. Das Boot hier ist eine Herausforderung, irgendein Sturm, irgendein Knall, irgendein Geschehen in deinem Leben, das man vielleicht mit so einem Sturm umschreiben könnte. Und mittendrin möchte Jesus uns erkennen lassen, wer wir wirklich sind. Nicht, was wir denken, wer wir sind. Nicht, was wir nach außen versuchen zu vermitteln, wer wir sind, sondern wer wir wirklich sind. Und ganz besonders, wer wir ohne ihn sind, wenn er nämlich schläft. Dass wir erkennen können, wer wir sind ohne ihn. Und er möchte uns auch erkennen lassen, wer wir sein können mit ihm. Wer wir werden können mit ihm. In unserem Sturm, in unserem Boot, möchte Jesus uns helfen zu sehen, wer wir sind, wer wir ohne ihn sind und wer wir mit ihm sein können. Jesus fragt die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Und hier nimmt er uns mit hinein in die, nicht Lösung, in das zum Gegenmittel. Zu dem Mittel gegen die Angst. Und das Mittel gegen die Angst ist Glaube. Nicht? In dieser einfachen Frage, in zwei Fragen, warum habt ihr solche Angst auf der einen Seite? Habt ihr noch keinen Glauben auf der anderen Seite? Was Jesus sagt ist, wenn ihr Glauben hättet, hättet ihr die Angst nicht. Weil ihr so Angst habt, kann es wohl sein, dass ihr noch keinen Glauben habt. Also ist das Mittel gegen die Angst der Glaube. Im Johannesevangelium, in Kapitel 14, in Vers 1, ein ganz bekannter Satz, Jesus sagt, euer Herz lasse sich nicht verwirren, ne, durcheinander bringen. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Gell? Verwirrung, Durcheinander, Chaos, gell? Und dagegen hilft, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ein paar Verse später, jetzt sind wir Johannes 14, Vers 27, da sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Dieser Frieden, den Jesus hier gibt, hinterlässt, das ist nicht einfach so ein Händeschütteln, ne, während der Messe. So, Friede sei mit dir, gell? Sondern dieser Friede ist das Gegenteil von Angst. In diesem Frieden kommt Angst nicht ansatzweise vor. Und darum sagt Jesus dann, Frieden hinterlasse ich dir. Lebst du schon in dem Frieden? Merkst du diesen Frieden? Siehst du, wie dieser Friede die Angst auflöst, wie es nicht zusammenkommt. Damals, als ich noch jung war, da gab es so eine Übung, da haben wir fast wie so einen Wettstreit Bibelverse auswendig lernen. Gell? Und einer von diesen, die musste man halt im Repertoire haben und aus gutem Grund. Gell? 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Geist der Verzagtheit, dieses Wort, was hier mit Verzagtheit wiedergegeben wird, ist dasselbe Wort, das Jesus gebraucht in dieser Frage in dem Boot. Warum habt ihr solche Angst? Dieses Wort, was dafür Angst verbraucht wird, wird hier beim Timotheus mit Verzagtheit übersetzt. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, der Mutlosigkeit, der Angst, der Furcht. Das ist alles richtig. Also übersetzungsmäßig. Ja. Gott hat uns nicht das gegeben. Was Gott uns gibt, ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hast du den schon? Das ist nicht so, als würde sich Gott um unsere Angst, als würde sich Jesus um unsere Angst gar nicht scheren, als wäre sie ihm egal, als würde er einfach sagen, hab sie eben nicht. Nein, er kümmert sich drum. Gell? Aber da ist etwas, was er in uns ändern möchte, ändern kann, bewegen kann. Und was wir hier schon sehen ist, nicht das Angst und Glaube, die stehen in einer Beziehung. Je größer das eine wird, umso kleiner wird das andere. Und da kommt ein ganz spannendes Konzept auf den Plan, das erkennen wir deutlich schnell eigentlich. Es gibt ein Wachsen im Glauben und das ist wichtig. Dieses Wachsen im Glauben meint aber nicht, dass du noch mehr Gebote noch genauer kennst und vielleicht sogar einhältst. Wachsen im Glauben es meint auch nicht, dass du noch mehr gute Dinge noch öfter tust. Wachsen im Glauben, es meint auch nicht, dass du noch mehr Gebete noch öfter betest. Sondern wachsen im Glauben ist eine Beziehung. Wachsen im Glauben ist eine Beziehung im Vertrauen zum Herrn. Wachsen im Glauben ist ein Wachsen in dem sich Binden an den Herrn. Glaube hat, ne, ein weiser alter Mann gesagt, Glaube ist wie eine Mauer. Und an die lehnst du dich. Und wenn sie nicht da ist, fällst du auf den Boden. Glaube ist real. Und es ist nicht etwas, was ich damals schon in der Schule gelernt habe, weil ich kenne jetzt die 10 Gebote auswendig, sogar die 5 Kirchengebote. Und ja, das ist auch gut. Aber Jesus fragt seine Jünger hier auf dem Boot, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Natürlich hatten die Jünger Glauben, aber offensichtlich nicht genug. Der Glaube hatte offensichtlich nicht die Stärke in ihnen, die verändernde Stärke in ihnen, dass er die Angst austreibt, die Angst verschwinden lässt. Ein Vers, den kennt ihr auch im 1. Johannesbrief, in Kapitel 5, Vers 4 bis 5. 1. Johannes 5, Verse 4 bis 5. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat. Unser Glaube. Das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat. Unser Glaube. Schau, unser Glaube, das ist nicht etwas Statisches. Es ist nicht ein Gedanke. Unser Glaube ist auch nicht ein Fürwahrhalten. Unser Glaube ist eine innere, mich formende und verändernde Wirklichkeit. Unser Glaube ist eine innere, mich formende und verändernde Wirklichkeit. Und die Grundlage für diesen Glauben, das Beet, der Boden, auf dem dieser Glaube wächst, ist Liebe. Ist Liebe. Also hast du quasi so zwei Gegenmittel gegen Angst. Das eine der Glaube und das zweite Liebe. Hier sind wir wieder im ersten Johannesbrief, diesmal in Kapitel 4 in Vers 18. Da schreibt der Apostel, Furcht gibt es nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Liebe vertreibt Angst. Buchstäblich steht da, Liebe schmeißt die Angst raus. Aber wir müssen hier aufpassen, gell? Das meint nicht die Liebe, zu der du dich so anstrengst. Nicht die Liebe, mit der du versuchst, noch ein bisschen mehr Liebe zu bringen. Die Liebe hier ist seine Liebe zu dir. Die Liebe des Herrn zu dir. Die Liebe des Herrn, die wirklich in deinem Herzen ankommt. Nicht als Erinnerung von vor 5 Jahren, sondern als Erfahrung heute. Als Erfahrung heute. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht müde werde, über die Liebe des Herrn zu sprechen. Sie ist der Boden, der Anfang und alles. Es ist diese persönliche Liebe, auf die du dann antwortest. Und dieses Antworten, das ist dann ein Wachsen in Liebe und Glauben. Und wenn Liebe und Glaube wächst, dann nimmt in dem Maß, wie sie wachsen, die Angst ab. Deswegen sagt der Herr das auf keinen Fall wie ein Vorwurf. So nach dem Motto, Leute, sag mal, ihr müsst ein bisschen schneller sein. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Also lass mal gehen hier, gell? Nein, er sagt, schau mal, warum hast du solche Angst? Gut, dann erzähle ich ihm. Sagt er, schau mal, was du brauchst. Das ist ein Glaube, wachsender Glaube. Weil du dann mit wachsendem Glauben auch so einen See nicht nur überwindest, sondern da durchmarschierst, wie Mose durchs Rote Meer. Zum Beispiel. Natürlich, und das machen wir jetzt heute Abend nicht, kann man auch ein bisschen mal sich unterhalten darüber, was ist das eigentlich Glaube? Und vielleicht gibt es darauf so eine einfache Antwort, aber wahrscheinlich ist der beste Weg, eine Antwort zu finden, mit dem Herrn darüber zu reden. Ich möchte das lernen. Ich möchte im Glauben wachsen. Ich möchte im nächsten Sturm lernen, was die Jungs hier auf dem Wasser gelernt haben. Ich möchte einer von den Jungs sein. Wenn du in der Heiligen Schrift schauen möchtest, was Glaube ist, da gibt es eine ganz fantastische Liste von ganz fantastischen Beispielen von ganz normalen Leuten, die so Beispiele sind für Glauben. Wir sind im Hebräerbrief in Kapitel 11. Schaut nachher rein, das ist lang, das gucken wir jetzt nicht alles an. Gell? Aber in dem Hebräerbrief in Kapitel 11, da wird zum Beispiel erzählt davon, wie Abraham alles verlässt, und zwar ohne Angst. Da wird erzählt, wie Mose viele Sachen gemacht hat und auch durchs Rote Meer marschiert ist, zum Pharao marschiert ist und durchs Rote Meer marschiert ist, ohne Angst. Da steht auch, wie David sogar diesem riesigen Goliath gegenübertritt, und zwar ohne Angst. Nur in diesem Kapitel 11, da steht nicht ohne Angst, sondern da steht durch Glauben. Durch Glauben hat Abraham alles verlassen und so weiter und so fort. Durch Glauben ist Moses zum Pharao. Durch Glauben tritt David vor Goliath, und durch Glauben. Und schaut euch diese Beispiele wirklich an. Das ist ein guter Grund, warum ein ganzes Kapitel uns diese Leute vor Augen stellt. Und schaut, das sind normale Menschen wie du und ich. Der Unterschied ist, sie sind im Glauben gewachsen und haben im Glauben gelebt und gesehen. Aber die waren genauso aus Fleisch und Blut wie du und ich. Das ist ganz wichtig, weil sonst sagen wir, na gut, das waren die Großen, meine Güte, ne, komme ich ja nicht hin. Ohne Glauben wäre Abraham auch nicht mehr als du und ich, gell? Im Glauben, im Sturm. Schau, da sind wir neben dem, der zu dem Wind, zu dem Sturm und zu dem Meer sagen kann, sei still. In dem Sturm, in unserem, Anführungsstriche, Boot, da ist Jesus. Und wenn Jesus damals seine Jünger von der Angst befreit hat, dann kann er mich auch von meiner Angst befreien. Aber dieses Mal macht Jesus das nicht mit einem Fingerschnipsen oder mit einfach einem Spruch. Diesmal kommt Jesus zu mir mit einer Frage. Warum hast du solche Angst? Ich bin doch da. Aber Jesus erwartet dann eine Antwort auf diese Frage. Jesus sagt nicht, hör mal, ich bin doch da. Angst sollte hier nicht sein. Doch, Angst ist da. Und dann sagt Jesus, warum ist sie da? Kannst du mit mir darüber reden? Warum hast du Angst? Natürlich ist er da. Natürlich hält er meine Hand oder legt seine Hand um meine Schulter oder was auch immer. Aber er fragt wirklich, weil er möchte mir helfen, zu sehen, was meine Angst ist und was der Grund für meine Angst ist. Da auf dem See in unserem Evangeliumsabschnitt, da tritt am Ende an die Stelle der Furcht vor Umständen und dem Sturm die Ehrfurcht vor dem souveränen Messias. Ganz am Ende steht da, da ergriff sie große Furcht, sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar Wind und Meer gehorchen? Diese Furcht am Ende, das ist nicht die Angst, die sie da vor dem Sturm hatten. Die sitzen da im Boot, wecken ihn auf, Jesus steht auf und Jesus spricht zu dem Sturm und der Sturm macht, was er sagt. Boah, wer ist das denn? Und in dieser Ehrfurcht, gell, da ist auch diese Sicherheit. Sie sehen, sie begegnen diesem souveränen Messias. Und wenn ich diesem Messias begegne, wenn ich wirklich erkenne, wer Jesus wirklich ist, dann verflüchtigt sich die Angst in mir. Weil dieser Messias nicht nur Messias ist, sondern auch mein Freund, der sich zu mir setzt und sagt, schau mal, warum hast du Angst? Lass uns reden. Und vielleicht, na, habt ihr jetzt inzwischen gesehen, in dieser Geschichte ist Heilung anders als in den anderen. Gell? Da lassen vier Freunde den Gelähmten runter, Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Naja, sagen die, was hast du? Ach, sagt er, und steh auf und geh. Hier ist die Befreiung, die Heilung in der Begegnung mit Jesus, in dem Erkennen, wer er ist, die Befreiung und Heilung in dem Wachsen in Glaube und Liebe. Aber während wir das machen, nehmen wir trotzdem heute die Angst, die ich heute habe, in den Fokus. Denn Jesus wartet mit der Frage nicht, bis ich perfekt und so voller Glaube und wie auch immer bin. Jesus fragt mich heute, wovor hast du Angst? Und warum hast du Angst? Und vielleicht nehmen wir uns einfach so, weiß ich nicht, 2 Minuten oder so, wo wir einfach vielleicht uns in das Boot setzen in Gedanken und dann einfach zu Jesus kommen, das zu Jesus bringen, unsere Angst. Ob sie jetzt wirklich konkret ist oder ob sie eher unbegründet und nebulös ist, ist eigentlich egal. Lass mich kurz beten, gell, und dann nehmen wir uns einfach 2 Minuten, wo jeder und jede für sich einmal einfach schaut. Gell. Wovor habe ich Angst und warum? Herr, wir möchten dir heute Abend wirklich danken, dass du an unserer Angst nicht einfach vorbeischaust, dass sie dir nicht egal ist. Ich bete, Herr, dass in diesen Momenten du zu jedem und zu jeder von uns kommst und uns helfend fragst, wovor hast du Angst? Und warum hast du Angst?